Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bothoff.
Hallo Carsten, grüß dich und hallo liebe Zuhörer. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt jetzt, ja, viel Spaß mit unserem heutigen Podcast. Ich denke mal, das wird ein sehr interessanter Podcast, weil am Wochenende hatten wir eine sehr, sehr, sehr interessante UFC-Veranstaltung.
Ja, das kannst du laut sagen. Wo wollen wir anfangen? Sollen wir über die Maincard sprechen oder direkt zu den beiden Titelkämpfen?
Ich denke, die meisten Zuhörer wollen unsere Meinung zu der Maincard hören und da speziell zu den beiden Hauptkämpfen. Die Maincard war zwar nicht schlecht, wir hatten auch im Vorfeld ein, zwei gute Kämpfe. Ich habe da vor allem den Kampf von Kai Kara France, wie hieß sein Gegner? Brandon.
Der Fight vor dem Co-Main war das, oder?
Ja, ja.
Ja, genau.
Hin und her ging und so.
Ja, das war ja, genau.
Fight,
das war ein geiler Kampf.
Ja, wo der Brandon Royval schon angeschlagen war und dann so praktisch im zu Boden gehen noch so einen Ellenbogen rausgehauen hat. Also das war ein toller Fight. Das hat auf alle Fälle einen riesen Spaß gemacht zuzuschauen. Aber im Großen und Ganzen denke ich mal, dass sich alles auf die beiden Hauptkämpfe konzentriert hat, weil das waren natürlich zwei absolute Kracher.
Ja, da würde ich sagen, fangen wir bei Dominic Reyes versus Jan Blachowicz an. Und ja, Matthias, hättest du gedacht, dass es so eine einseitige Nummer wird?
Nein, hätte ich definitiv nicht gedacht. Wobei man wirklich sagen muss, das war das Meisterstück von Blachowicz. Also er war wirklich on point, könnte man sagen. Oder muss man sagen in dem Falle. Ein Kämpfer, dem ich meinen größten Respekt ausspreche. Weil bei ihm sieht man deutlich, wie er sich über die Jahre von Kampf zu Kampf immer weiterentwickelt hat. Und das hat man ja sehr oft eher nicht den Fall oder sehr selten den Fall, dass Kämpfer irgendwo stehen bleiben, sich nicht weiterentwickeln. Aber bei ihm habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ist er ein Tick besser, ist er selbstbewusster, hat er die Techniken nochmal perfektioniert. Also wirklich hier großen Respekt an die Entwicklung für diesen Kämpfer, der ja wahnsinnig abgeliefert hat gegen Dominic Reyes. Ich war überrascht. Ich meine, wir hätten beide auf einen Sieg von Dominic Reyes getippt, oder?
Ja.
Wie kann das passieren, dass wir uns da so vertun?
Naja, ich meine, Dominic Reyes war vermutlich auch einfach alles andere als so, wie wir ihn erwartet haben, muss man auch dazu sagen. Oder Blachowicz war einfach viel, viel besser, als wir erwartet haben. Oder beides.
Also im Vorfeld, ich hatte Dominic Reyes nie so richtig auf dem Schirm. Und dann auf einmal, kurz bevor das losging, mit der Herausforderung John Jones, war er mir aufgefallen und ich fand ihn sehr gut. Ich fand, er hat gute Beinarbeit, tolle Boxtechniken. Am Boden haben wir ihn leider nie gesehen. Und da war mir das erste Mal aufgefallen. Und dann kam der Kampf gegen John Jones, wo er, glaube ich, die ganze Kampfsportwelt begeistert hat. Viele sagen sogar, er hätte den Kampf gewonnen. Wir alle wissen natürlich, am Ende ging der Sieg an John Jones. Aber Dominic Reyes hatte gerade speziell in den ersten drei Runden eine super Leistung abgeliefert. Und ab diesem Zeitpunkt war er natürlich in den Köpfen der Leute drin. Und für viele war er auch der Champion, weil man halt der Meinung war, na, so ganz, ganz klar war das nicht für John Jones. Und ich glaube, diesen Rückenwind, den hat Dominic Reyes gehabt. Und deswegen haben auch so viele auf einen Sieg von ihm getippt, weil wir Blachowicz natürlich noch nie gegen John Jones gesehen haben. Aber jetzt haben wir natürlich eine mega interessante Ausgangssituation. Denn ein Blachowicz kann jetzt sich wirklich Champion nennen. Und er kann sagen, hey, John Jones, wer ist das? Solange er nicht gegen mich kämpft, bin ich hier der reelle Champion. Hätte Dominic Reyes gewonnen, hätte natürlich John Jones sagen können, ja seht ihr, den habe ich ja schon geschlagen. Also was will ich in dieser Gewichtsklasse noch?
Absolut. Ja, Blachowicz, aber auch wirklich von der ersten Sekunde an der Bessere. Also es gab keinen Zeitpunkt in diesem Kampf, wo man sich dachte, ja, Dominic Reyes, der kommt jetzt zurück oder der macht mal was. Nein, es war eine total einseitige Nummer, die pure Dominanz von Jan Blachowicz.
Ja, Er war unheimlich selbstbewusst. Hattest du nicht auch das Gefühl, dass er sich sehr sicher war in den Dingen, die er tut?
Ja, und er sah auch wirklich gut aus.
Ja, man hat das Gefühl gehabt, er könnte Dominic Reyes lesen. Und Dominic Reyes hat eigentlich gar nicht so schlecht angefangen. Er hatte seine High Kicks, er hat auch mal eine schöne rechte Gerade durchgeschossen und Blachowicz damit erwischt. Aber all das hat ihn nicht beeindruckt, den polnischen Kämpfer. Und er hat sein Ding durchgezogen, war auch sehr dynamisch im Nachsetzen. Hat zum Beispiel immer Kombinationen geschlagen, hat harte Haken geschlagen. Und in dem Moment, als er mit der Rechten durchgekommen ist und hatte Dominic Reyes die Nase gebrochen, stand für mich fest, der gewinnt das Ding. Und dann kurze Zeit später war es ja auch so, eine tolle Kombination, schöne Hakenkombination dann getroffen. Das war schon echt beeindruckend. Und man darf Dominic Reyes, glaube ich, auch gar nicht so schlecht reden. Er hat ein, zwei gute Aktionen gehabt. Kurz zuvor hat er noch so einen brachialen Aufwärtshaken gehabt. Wenn so ein Ding eingeschlagen hätte Fahrradkette, hätte es vielleicht auch anders aussehen können. Aber hier hat ganz deutlich die Wirkungstreffer der polnische Kämpfer gehabt.
Ja. Mal schauen, wie es weitergeht, ne?
War auf alle Fälle echt beeindruckend, wie er da gearbeitet hat. Und ja, ich denke, mit dieser Deutlichkeit hätten wir nicht gerechnet.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Absolut, ich kann es nicht besser formulieren. Und ich glaube, über den nächsten Kampf, über den wir gleich sprechen, da kann man eigentlich was Ähnliches sagen. Wie kann es sein, dass wir so falsch doch lagen? Wie kann es sein, dass das eine so einseitige Sache war, oder nicht? Kann man das nicht auch über den nächsten Kampf sagen?
Also beim Co-Main-Event, Blachowicz und Reyes, fand ich es jetzt noch nicht mal so einseitig. Das ging schon relativ, das war natürlich jetzt ein Knockout. Ein Knockout ist halt immer eine klare Entscheidung. Aber ich finde, Dominik hatte schon die ein oder andere gute Szene.
Echt?
Ja, da waren schon ein, zwei gute Sachen dabei. Aber natürlich war, wie du schon sagst, der Pole in jeder Situation irgendwie überlegen. Aber man hatte, also ich fand Dominic Reyes jetzt nicht so schlecht. Er hat schon gute Ansätze gehabt. Man darf natürlich nie vergessen, das war jetzt schon ein enormer Druck, der auf einem lastet. Und dann ist auch immer entscheidend, welcher Athlet kann mit dem Druck besser umgehen. Dominic Reyes hat starken Rückenwind gehabt durch den Kampf mit John Jones. Gegen John Jones zu kämpfen, finde ich immer mental relativ einfach. Da hat man nichts zu verlieren. John Jones ist die Legende, der aktuell Pound for Pound beste Fighter. Wenn man gegen so einen verliert, dann hat man halt verloren. Das heißt, ich kann da relativ befreit in den Kampf reingehen. Bei dem Titelkampf, den er jetzt hatte, da war der Druck schon wesentlich größer, weil er ist ja eigentlich als Favorit in den Kampf reingegangen. Und das staut sich natürlich an. Und ich denke mal, Jan Blachowicz konnte einfach besser mit dem Druck umgehen, konnte da sich einfach effektiv durchsetzen. Aber ich fand jetzt nicht, es war so ein Totalversagen von Dominic Reyes, während ich dann, jetzt komme ich wieder zu unserem Main Event, bei Paulo Costa schon eher so ein Totalversagen gesehen habe. Ich glaube, da war es noch wesentlich schlimmer.
Ja, zuerst einmal möchte ich über ein ganz, ganz spezielles Thema sprechen. Matthias, du selber hast ja jahrelange Erfahrung im Bodybuilding und du weißt wahrscheinlich, auf welches Thema ich ansprechen möchte, ne?
Ja. Ja.
Als du Israel Adesanyas Brust gesehen hast, was hast du dir gedacht?
Ich habe natürlich sofort an eine Gynäkomastie gedacht. Eine Gynäkomastie entsteht, wenn du im Körper sehr starke Hormonschwankungen hast. So ein Zusammenspiel von Testosteron und Östrogen, also dem männlichen und dem weiblichen Hormon. Das bekommen junge Menschen in der Pubertät, da kann das schon mal passieren. Auch sehr übergewichtige Menschen, sehr fette Menschen haben oftmals so einen hohen Östrogenspiegel und bekommen dann so eine Gynäkomastie, so eine Frauenbrust. Oder, und jetzt kommt der dritte Fakt, wenn du zu Steroiden greifst und damit dopst. Und ich kann ja jetzt mal ganz kurz ausholen. Ich habe ja viele Jahre lang professionell Bodybuilding gemacht, war da auch sehr erfolgreich. Und im Bodybuilding-Sport ist es ja bekannt, dass gerade im Profi-Bodybuilding natürlich mit Steroiden gearbeitet wird. Aber es ist tatsächlich so, dass im Regelwerk bei den Amateuren, im Amateur-Bodybuilding drinsteht, wenn eine Gynäkomastie zu erkennen ist, also eine Brust, wie sie Israel Adesanya hatte oder hat, wenn sowas zu erkennen ist, dann ist der Athlet sofort zu disqualifizieren, weil das ein definitiv konkreter Hinweis auf Dopingmissbrauch ist. Also wie gesagt, im Bodybuilding, und die meisten Zuhörer werden jetzt sagen, da dopen ja alle. Also zumindest im Schwergewichtsbodybuilding ist das auch richtig so. Aber es gibt auch viele Bodybuilding-Klassen mittlerweile, in denen halt nicht gedopt wird. Und da steht aber im Regelwerk drin, sind äußerliche Zeichen zu erkennen, zum Beispiel Gynäkomastie, Steroidakne etc. Dann ist der Athlet sofort zu disqualifizieren. Das nur mal so, um da kurz mal auszuholen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage in der Kampfsportwelt, und das bin natürlich auch ich jetzt in den letzten Tagen schon oft gefragt worden, hat Israel Adesanya gedopt? Kommt es daher? Folgendes kann man dazu sagen. Also zuerst einmal, wir wissen nicht zu 100%, ob es eine Gynäkomastie ist. Es könnte natürlich auch eine Verletzung an der Brustmuskulatur sein. Auch diese Möglichkeit besteht. Man könnte das konkret sagen, oder selbst ich könnte das konkret sagen, wenn ich die Brust anfassen könnte, wenn ich also abtasten könnte, dann könnte ich sagen, ja, es ist eine Gynäkomastie. Gehen wir davon aus, es ist keine Brustverletzung, es ist keine Wassereinlagerung, es könnte auch eine Zyste sein, das gibt es auch. Auch ich habe schon mal eine Zyste in der Brust gehabt, das hat nichts mit Steroidmissbrauch zu tun, das kann auf andere Art und Weise passieren, und dann hat man auch so einen Knubbel an der Brust. Auch diese Möglichkeit besteht. Also wir können nicht sofort sagen, zu 100% ist eine Gynäkomastie. Es sieht so aus. Ich für meinen Teil würde es auch vermuten. Rein optisch sah es nach einer Gynäkomastie aus, aber wir wissen nicht zu 100%. Gehen wir jetzt davon aus, es ist die Gynäkomastie, dann muss man dahinter fragen, wo kommt die her? Übergewichtig, fett, war er nicht. Hat er extreme Hormonschwankungen im Körper, bedingt durch Stress etc.? Kann man dadurch eine Gynäkomastie bekommen? Ist mir jetzt nicht bekannt. Habe ich so in der Praxis noch nicht gehabt. Hat er Steroide benutzt? Hat er gedopt? Da gilt die Unschuldsvermutung. Er hat mehrere Dopingtests gehabt in der Vergangenheit. Würde also für uns heißen, nein, er hat nicht gedopt. Das heißt, zu guter Letzt, ganz schwer zu sagen, was da passiert ist. Natürlich könnten jetzt böse Zungen sagen, okay, das ist eine Gynäkomastie, er hat gedopt. Und wie ist er dann durch die Dopingtests durchgekommen? Ja, Geld regiert die Welt. Vielleicht ist da bei der USADA auch jemand geschmiert gewesen. Hoffentlich werden wir jetzt nicht verklagt von der USADA. Aber auch sowas hat man natürlich schon gehört. Wir wissen natürlich nicht, wie effektiv und wie streng da kontrolliert wird. Ich habe selber schon zahlreiche Dopingtests gehabt. Die meisten waren sehr, sehr streng. Da gab es keine Möglichkeit, zu schummeln. Also es war tatsächlich so, falls es dich interessiert, ich bin dann abgeführt worden, einmal sogar in Korea mit Polizei. Ich komme dann in den Raum rein, ich musste mich komplett nackt ausziehen. Man hat, bevor ich Urin abgegeben habe, musste ich die Arschbacken auseinanderziehen. Also man hat von hinten, von vorne mich aus allen Winkeln untersucht, und dann musste ich in Gegenwart von einem Arzt da reinpinkeln, und der hat mir auch die ganze Zeit auf meine Genitalien geschaut. Da gab es jetzt keine Möglichkeit zu schummeln, zumindest nicht bei der Urinabgabe. Und wir wissen ja, dass die USADA die UFC-Kämpfer auch zum Aderlass bittet. Das heißt, da wird auch ein Bluttest gemacht. Also viele, viele Fragen, die offen sind, und nur schwer vorstellbar, dass ein Israel Adesanya dann mit Steroiden schummeln kann, ohne dass die nachgewiesen werden. Also das ist schon gar nicht so einfach. Es gibt andere Medikamente wie Wachstumshormone, wie EPO oder Insulin. Da wird es schon ein bisschen schwieriger vom Nachweis her. Aber jetzt bei einem Steroid, das solch eine Gynäkomastie verursacht, kann ich es mir nur schwer vorstellen, dass solch die Tests durchgekommen ist. Auf der anderen Seite habe ich auch keine Erklärung dafür, wie jemand eine Gynäkomastie bekommt, wenn er nicht irgendwann mal mit Steroiden gearbeitet hat.
Ja, Matthias, ich denke, das war jetzt wirklich äußerst spannend. Also ich habe auch wirklich sehr, sehr gespannt zugehört, weil ich glaube, du bist wirklich ein Experte, was vor allem dieses Thema angeht. Hast du dir eigentlich gedacht, als du ihn gesehen hast, Alter, Adesanya hat gedopt? War das so ein Gedanke, den du hattest?
Das war natürlich ein Gedanke, der mir sofort gekommen ist. Aber bei mir ist es immer so mit Engelchen und Teufelchen, weil auf der einen Seite, jetzt kommen natürlich die ganzen Fachleute und sagen, ja, aber der hat doch jetzt nicht die Muskelmasse und hin und her. Ja, aber im Kampfsport geht es nicht um Muskelmasse, denn der wichtigste Punkt, warum viele Athleten Steroide einsetzen, ist ja auch die Regeneration. Das heißt, du kannst wesentlich härtere Trainingseinheiten machen. Du bist relativ schnell regeneriert. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal solche Medikamente genutzt habe. Ich mache da kein Geheimnis draus. Ich habe das auch in meiner Sportkarriere schon gemacht, gerade in der Bodybuilding-Zeit. Und dann nimmst du halt diese Medikamente. Du trainierst einen Tag extrem hart. Du bist brutalst erschöpft. Du bist fix und fertig. Aber du stehst den nächsten Tag wieder auf und bist wieder fit. Deine ganze Regeneration, deine Proteinsynthese, deine Erholungsphasen, die verbessern sich und du kannst halt im Training einfach mehr Gas geben. Und natürlich hat jetzt Israel Adesanya keinen Bodybuilding-Körper, aber der Junge ist auch komplett durchtrainiert. Der besteht nur aus Muskeln, der hat ein Sixpack und auch der muss natürlich enorme Leistung in seinem Training bringen. Und wie hat's Nate Diaz schon gesagt, everybody is on steroids. Das wäre natürlich jetzt wieder so ein Beweis dafür. Und versetzen wir uns jetzt mal in die gegnerische Partei. Nehmen wir an, Paulo Costa hätte so eine Gynäkomastie gehabt. Dann hätte doch erst recht jeder sofort geschrien, ja, das war doch klar. Natürlich hat der oder nimmt der Steroide. Da hätte es gar keinen Zweifel gegeben. Jetzt bei Adesanya. Da zweifeln wir natürlich, weil er nicht so aussieht wie der Bodybuilding-Typ und weil man es auch einfach nicht so richtig wahrhaben will. Aber es bleibt auf alle Fälle ein Rätsel. Er hat sich auch nicht näher dazu geäußert. Er ist in der Pressekonferenz darauf angesprochen worden. Mich wundert es auch, dass die Presse da nicht so nachgehakt hat. Die waren relativ zurückhaltend, was das betrifft. Aber wie gesagt, wenn er bei den Tests negativ ist, hat er nicht gedopt. So sind halt nun mal die Fakten. Wobei jetzt natürlich auch wieder Kritiker sagen könnten, Lance Armstrong, ich weiß gar nicht, wie viele Dopingtests der hatte. Also um die Hunderte und er ist immer negativ gewesen. Und erst Jahre später, aufgrund eingefrorener Blutproben, Urinproben etc., konnte man mit neueren Methoden dann feststellen, ups, der war ja doch die ganzen Jahre gedopt. Also wie gesagt, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Sehr komplex und wir haben hier verschiedene Betrachtungsweisen, die wir ja berücksichtigen müssen. Aber am Ende des Tages bin ich halt der Meinung, solange er nicht positiv getestet wurde, dürfen wir ihn da nicht verurteilen. Oder wie siehst du das?
Logisch. Ansonsten wäre das auch klar. Es gibt immer auch Fans, die ihn verurteilen und sagen: Ja, schau dir das an, er ist gedopt. Aber im Prinzip liegt diese Behauptung im Raum und ja, wir wissen es nicht. Und die USADA ist schon sehr, sehr fix damit, Kämpfer positiv zu testen. Ich meine, TJ Dillashaw, da hat es ja richtig reingeschafft. Und das war eben EPO. Ne? Und allgemein erledigt die USADA schon einen guten Job. Die USADA war es ja auch, die Lance Armstrong, meine ich, dann positiv getestet hat. Die USADA macht das, glaube ich, auch bei Olympia oder Tour. Irgendwie, also ja, die USADA macht das nicht nur für die UFC auf jeden Fall.
Das ist richtig.
Und ja, aber kommen wir mal zum Kampf. Das
Genau.
war,
Uns auf das Wesentliche konzentrieren.
genau, das war auch eine Israel Adesanya Show. Paulo Costa hat vorher so viel geredet, so viel gesagt und am Ende hat er es nicht anders gemacht als Yoel Romero. Adesanya hingegen konnte auf Distanz Paulo Costa bearbeiten. Wahnsinnig starke Legkicks. Paulo Costas Knie hat rot geleuchtet wie der Weihnachtsmann. Und ja, das war einfach Wahnsinn, oder?
Also erstmal, ob jetzt gedopt oder nicht, den Gedanken streichen wir mal aus unseren Köpfen. Rein kämpferisch war das von Israel Adesanya also ein Leckerbissen für jeden Kampfsportfan. Und gerade für mich als Kickboxer, also ich kann es gar nicht beschreiben, meine Gefühle, ich war geplättet. Also so stark, so gut, so unglaublich präzise, schnell und konzentriert, hätte ich das nie erwartet. Und wir haben ja kurz vorher noch auf Instagram unsere Story gemacht Und ich hatte für einen kurzen Moment noch den Eindruck, Israel Adesanya hält das nervlich nicht aus. Paulo Costa sah unheimlich motiviert aus, zornig aus. Er hat, bevor der Kampf losging, die Ringmitte gesucht. Er hat Israel Adesanya fokussiert. Und ich hatte auf Instagram noch meinen Tipp abgegeben, hatte gesagt, Adesanya gewinnt. Und im letzten Moment bin ich noch umgeschwenkt, weil ich einfach so einen Blitzgedanken hatte und das Gefühl hatte, Israel Adesanya knickt ein. Ich hatte es für einen kurzen Moment, hatte ich das Gefühl, jetzt hat er die Angst in den Augen. Paulo Costa hat ihn mental geknackt. Aber was ich dann letztendlich gesehen habe, war eigentlich genau das Gegenteil. Ich finde, Adesanya hat diesen Respekt, den er hatte, perfekt umgewandelt in Technik, Schnelligkeit und Präzision. Das schnelle Rein- und Rausgehen. Paulo Costa hatte kaum eine Chance, mit Boxtechniken an ihn ranzukommen. Er hat immer aus der Distanz herausgearbeitet und hat unheimlich dominant die erste Runde, glaube ich, gezeigt, was für ein super Kampfsportler er ist. 15 harte Low-Kicks. Und ich bin mir sicher, wenn ich nur einen von diesen Kicks bekommen würde, meine Beine würden wegbrechen wie Zahnstocher. Na gut, ich würde vielleicht einen verkraften, aber spätestens du würdest beim zweiten, glaube ich, mit Beinbruch ins Krankenhaus kommen. Aber das war schon unglaublich präzise, unglaublich gut. Und ich bin immer noch hin und her gerissen. Und ich habe auch heute Abend hier im Kickbox-Training mit meinen Schülern und meinen Leuten gesprochen und habe gefragt, was denkt ihr, warum war Paulo Costa so schlecht? Woran hat es gelegen? Hat er Ladehemmung gehabt? Hat er es vielleicht zu locker genommen? Hat er gedacht, ich mache ja einen auf cool? Und bevor es dann gemerkt hat, hat er ihm das linke vordere Bein schon zerlegt? Ich weiß es nicht, bin hin und her gerissen. Letztendlich muss man aber sagen, dass Adesanya hier abgeliefert hat wie noch nie. Perfekt.
Ja, Paulo Costa wirkte auch etwas planlos. Paulo Costa versuchte dauernd, Adesanya reinzulocken, zu provozieren, aber im Endeffekt hat es Adesanya gar nicht interessiert. Das wollte ja Paulo Costa, also ich bin mittlerweile der Überzeugung, Paulo Costas Gameplan war, er will Adesanya so provozieren, damit er reinrennt und dann kann er zuschlagen. Aber es hat halt nicht geklappt und gefühlt gab es nicht mal einen Plan B.
Genau, genau.
Paulo Costa hatte seinen Plan A, das ist gescheitert und plötzlich stand er nur rum und wurde mit Legkicks bearbeitet. Ne?
Ja, auch die Beinarbeit, dieses sich seitlich wegbewegen, das Zurückgehen von Adesanya, auch nicht in die Schlagdistanz kommen beim Lowkick, das hat er schon super gemacht. Ganz zu schweigen dann von ein, zwei High-Kicks, die er da hochgezogen hat. Er hat da so eine spezielle Technik. Er zieht praktisch das Bein, diesen Roundhouse-Kick, diesen High-Kick zum Kopf, nicht auf der Außenbahn nach oben, sondern er macht das von innen, als würde er so einen geraden Fußtritt machen, also einen Front-Kick, und kippt aber dann beim Hochgehen das Bein seitlich weg. Und das macht es unheimlich schwer für den Gegner auszurechnen. Das ist eine sehr, sehr gute Technik. Und das hat brutal eingeschlagen bei Paulo Costa. Er hat da kaum Verteidigungsmöglichkeiten gehabt. Und ich meine, er hat sich so ein klein bisschen blamiert, oder?
Ja, nach all den Dingen, die gesagt worden sind und wie man geredet hat, was er angekündigt hat, hat man im Endeffekt ein bisschen wenig gesehen.
Mir war halt aufgefallen, dass Paulo Costa diese Schröpfmale an den Waden hatte. Jetzt habe ich mir die ganze Zeit auch Gedanken gemacht, warum hat er diese Schröpfmale unten an den Waden gehabt? Warum hat man seine Waden behandelt? Eine Theorie, die ich habe, wenn du diesen extremen Weight Cut machst, dann entziehst du dem Körper natürlich viel Wasser und meistens auch Kohlenhydrate, um halt sehr weit runterzukommen mit dem Gewicht. Das heißt, Wasser und Kohlenhydrate raus, du reduzierst dein Gewicht. Das meiste ist natürlich der Wasserverlust. Und dann füllst du den Körper wieder auf. Das ist auch eine Technik, die im Bodybuilding angewendet wird, die ich aber auch kannte schon, damals aus meinen Kampfsportzeiten. Aber im Bodybuilding wird es halt perfektioniert. Das Problem bei dieser Technik du musst halt einmal den Körper richtig leer machen. Also du entziehst ihm komplett Flüssigkeit. Die Flüssigkeit geht natürlich auch aus der Muskulatur raus. Die Muskulatur besteht ja aus Wasser und Protein, dann noch ein gewisser Anteil Kohlenhydrate und Fett, aber der Anteil ist nur gering, überwiegend Protein und Wasser. Und man hat es auch auf der Waage gesehen. Er sah unheimlich ausgezehrt aus. Die Wangen waren etwas eingefallen, die Brust war richtig flach. Das heißt, er hat richtig Wasser rausgemacht. Und jetzt hat man natürlich das Verlangen oder man hat das Ziel, danach dann wieder den Körper aufzufüllen mit Wasser und Kohlenhydraten. Der Körper ist dann wie ein Schwamm, er saugt das alles auf, das Wasser, die Kohlenhydrate, die Muskulatur wird dadurch sehr prall und voll, aber die Muskulatur wird auch hart und fest. Im Bodybuilding ist es kein Problem, da will ich ja diese pralle, volle Muskulatur. Aber der Nachteil dieser prallen, vollen Muskulatur, du verlierst unheimlich an Geschwindigkeit etc. Du wirst, ja, man könnte es schon fast sagen, träge und etwas, ne, behäbig. Und was noch dazu kommen kann, durch das Verschieben der Elektrolyte, und da habe ich schon oft beobachtet bei meinen brasilianischen Freunden, dass die da Sachen machen, wovon sie gar keine Ahnung haben, wo ich mir manchmal denke, ey, das ist sowas von Oldschool, das macht kein Mensch mehr so. Zum Beispiel destilliertes Wasser trinken und lauter so ein Quatsch. Dadurch wird dein Elektrolythaushalt komplett durcheinander gebracht. Verschiedene Faktoren wie Salz und Kalium müssen da unbedingt beachtet werden. Ansonsten hast du halt einfach in der Muskulatur keine Leistungsfähigkeit mehr. Du verkrampfst komplett. Und das könnte halt auch ein Zeichen dafür sein, dass dem seine Beine so zu waren, so verkrampft waren, dass sie meinten, sie müssten damit schröpfen, die Muskulatur wieder auflockern etc. Weil es ist schon ungewöhnlich, dass einer direkt unten an Waden rechts, links diese Schröpfmale hat. Also anscheinend hat er da schon im Vorfeld muskuläre Probleme gehabt. Jetzt im Kampf selber konnte man davon nichts beobachten, aber ich habe jetzt weder Explosivität gesehen, noch habe ich ein schnelles nach vorne gehen sehen. Er hat versucht, mit ein, zwei Kicks mal zu arbeiten, aber naja, die haben mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Aber diese gefürchteten Haken etc., die er sonst schlägt, wenn er den Gegner am Käfig stellt, die waren halt hier jetzt gar nicht zum Tragen gekommen. Wahrscheinlich war Israel Adesanya einfach zu schnell auf den Beinen und er einfach zu schwerfällig. Und dann kommen wir wieder zu einem Punkt, den habe ich als Kind schon von meinem Trainer gelernt. Ich war halt auch immer jemand, der gerne fest zugetreten hat und fest zugeschlagen hat. Und mein Trainer hat mir dann so sehr früh als Kind beigebracht, Matze, pass mal auf. Das Erste, was du lernen musst, ist Technik. Das Zweite, was du lernen musst, deine Techniken müssen schnell sein. Und erst an dritter Stelle kommt erst der Punkt Kraft. Aber erstmal Technik und Schnelligkeit. Man könnte da noch von Präzision reden, aber das ist eine Sache, die natürlich zur Technik dazugehört, dass du eine Technik perfektionierst, dass du präzise arbeitest, dass du ein gutes Timing hast. Das alles umfasst die Technik. Und dann versuchst du möglichst schnell zu arbeiten. Er hat gesagt, wenn du eine gute Technik hast und Schnelligkeit hast, dann kommt die Kraft in die Kicks und in die Schläge von ganz alleine. Und Israel Adesanya hat das hier eigentlich in Perfektion gezeigt. Man hat nicht das Gefühl, er würde so hart zuschlagen wie ein Paulo Costa, aber er hat über diese Schnelligkeit und über diese Technik gearbeitet und hier wirklich demonstriert, wie effektiv das sein kann und sein absolutes Meisterstück geliefert. Genial, also wirklich, ich war total beeindruckt.
Ja, Matthias, viel mehr kann ich zu dem Kampf auch nicht mehr sagen. Ich denke, wir haben die beiden Kämpfe super gut zusammengefasst, vor allem du. Also wirklich auch spannende Einblicke auch. Und ich denke, ja, das ist auch wirklich...
Jetzt, ja? Mal ohne Scheiß. Du guckst ja auch jeden Kampf und jede Woche. Und was war dein erstes Gefühl, nachdem du diese Niederlage gesehen hast? Was war dein erster Gedanke, warum Paulo Costa da so untergegangen ist?
Ich dachte mir, mein erster Gedanke war, Alter, wie gut ist Israel Adesanya bitte?
Ja, genau. Ja.
Oder?
Ja, vielleicht kann man da einem Paulo Costa auch gar keinen Vorwurf machen. Denn schaut man sich die Kampfrekorde an, da ist natürlich Israel Adesanya auch weit im Vorteil.
Ja, es war sein 100. Sieg quasi. Er hat jetzt
Wahnsinn, echt.
20 Siege im MMA, 75 im Kickboxen, 5 im Boxen. Israel Adesanya steht 100-6, wenn man das so will.
Wahnsinn.
Und damit meine ich keinen Ring, wo es durchaus mal solche Bilanzen gibt, sondern das ist wirklich Wahnsinn, ja. Das ist Wahnsinn. Gut, ja. Mensch, wie geht's denn jetzt weiter mit Adesanya? Sieger aus Whittaker gegen Cannonier?
Er hat es ja selber schon gesagt, was sein Plan ist. Er schätzt wohl Jared Cannonier sehr und wird auch gegen den kämpfen. Wobei, der muss natürlich erstmal Whittaker schlagen. Das sehe ich auch noch nicht. Der hat ja eine längere Pause gehabt. Wenn ich mich recht erinnere, war sein Pektoralis, also seine Brust, abgerissen. Das ist schon eine relativ schwerwiegende Verletzung. Kann man zwar gut operieren, und wenn es gut operiert wurde, dann wird man da auch wieder topfit. Aber es hat ihn halt lange Zeit jetzt aus dem Rennen geschmissen. Und dann gleich gegen einen Ex-Champion, gegen Robert Whittaker, zu kämpfen, das wird keine einfache Nummer. Also da bin ich mal gespannt, wer gewinnt. Und ich denke mal, der Sieger aus dem Gefecht wird dann der nächste Gegner von Israel Adesanya sein. Und das könnte unter Umständen auch Robert Whittaker sein.
Ja, glaube ich auch. Gut. Ich würde sagen, das war UFC 253. Matthias, sollen wir noch viel mehr über die nächste UFC Fight Night sagen eigentlich?
Also über die nächste Fight Night, die kommt, kann man, glaube ich, nicht so viele Worte verlieren. Ja. Was mich persönlich viel mehr interessieren würde, was wir vielleicht nochmal kurz in den Podcast hier mit reinnehmen sollten, die Situation von Conor McGregor. Du hast ja auch schon interessante YouTube-Videos dazu gemacht. Kann ich unseren Zuhörern nur ans Herz legen. Schaut da mal auf YouTube vorbei beim Carsten, bei Kampfgeist MMA, und fahrt euch das rein. Aber ich bin jetzt ja mittlerweile total verwirrt, was Conor McGregor betrifft. Also jetzt kommen da Sachen, so unglaublich. Also wirklich unglaublich.
Ja, aber irgendwie wundert es mich sehr. Ich fände es gut, dass Conor reagiert, wie er reagiert. Ich finde es gut, dass er die Karten auf den Tisch legt und sagt, guck mal, das habe ich mit Dana White geschrieben. Ich wollte kämpfen. Ich meine, klar, auch wenn Conor immer noch seinen Wunschgegner Diego Sanchez verteidigt, den Kampf hätte keiner sehen sollen. Und ich finde, hätte keiner sehen wollen. Und ich fand den Spruch von Dana White auch wirklich witzig, als Conor McGregor geschrieben hat, er will gegen Diego Sanchez kämpfen, und Dana White hat geschrieben, wenn er diesen Kampf bucht, verliert er seine Lizenz, Kämpfe zu promoten. Aber was haben wir in diesem Text gesehen? Dana White hat gesagt, er soll im Juli kämpfen. Conor McGregor hat gesagt, er will im Mai kämpfen, egal gegen wen und wenn es gegen Gaethje ist. Und das ist krass, weil es hieß eigentlich immer, McGregor will gar nicht kämpfen.
Ja, also ich kann die Dinge, man kann halt schlecht in die Köpfe reinschauen. Viele haben ja auch schon gesagt, dass die UFC bewusst Conor McGregor blockt, ihm keinen Kampf gibt, weil sie halt einfach meinen, sie verlieren zu viel Geld, wenn er ohne Zuschauer kämpft. Wie viel Wahrheitsgehalt hat das?
Viel, viel. Das war auch klar. Die verlieren 10, 20 Millionen. Allein durch die fehlenden Tickets. Sorry, falls mein Mikrofonarm gerade Geräusch gemacht hat.
Weil ich dachte die ganze Zeit, ja, Conor McGregor hat keinen Bock zu kämpfen. Er will Party machen. Durch das, was er jetzt gepostet hat, hat er es ja eigentlich widerlegt. Offensichtlich wollte er oder will er ja kämpfen.
Exakt. Wir kämpfen auch gegen Gaethje. Also wollte. Die Chats sind aus dem Februar. Und jetzt soll es einen Charity-Kampf geben gegen Dustin Poirier, der nichts mit der UFC zu tun hat, aber ich denke, das können wir uns abschminken, das wird es nicht geben. Aber trotzdem eine spannende Situation. Ich glaube, jetzt kommt wirklich so der endgültige Bruch zwischen Conor McGregor und der UFC, ne? Fühlt es sich nicht so ein bisschen so an?
Das Gefühl habe ich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass Dana White jetzt ganz schön angepisst ist. Ich meine, ich hätte irgendwo ein Interview gehört oder gelesen, dass er gesagt hat, das wäre unterste Schublade, dass er private Nachrichten veröffentlicht. Also das hat ihm gar nicht geschmeckt. Täusche ich mich oder? Ich habe das doch gehört.
Genau,
irgendwo,
genau. Ne? Das hat Dana White gesagt. Das hat gesagt, das ist eine der ekligsten Dinge, die man nur machen kann, diese Chats zu verpflichten.
Gelesen, ne?
Und daraufhin hat Conor McGregor eben getweetet, dass Dana White den Kodex gebrochen hat, als er gesagt hat, McGregor möchte nicht kämpfen. Das Richtig. Heißt, McGregor auf Twitter war eine Reaktion darauf, weil Dana White gesagt hat, das ist unterste Schublade.
Also er wirft praktisch Dana White vor, pass auf, du hast angefangen zu lügen, du hast diese Lüge in den Raum gestellt, ich wollte nicht kämpfen. Und aufgrund dessen hat er dann ja diese Nachrichten veröffentlicht.
Genau.
So rechtfertigt er sich.
Ja. Aber krass, ne?
Ja, jetzt haben wir wirklich ja eine sehr schwierige, komplexe Situation und ich bin mal gespannt, wie man aus der Nummer wieder rauskommt.
McGregor wird wieder kämpfen, sobald es Zuschauer gibt. Ich sag's dir, wie es ist. Ganz einfach.
Ja, jetzt müssen wir wieder über ein Coronavirus diskutieren. Das machen wir natürlich nicht.
Aber das ist ganz einfach. Sobald es wieder Zuschauer gibt, gibt es auch wieder McGregor. Ich bin mir da wirklich zu 100% sicher.
Ja, wäre schön. Aber wie gesagt, ich ist halt die Frage, wobei am Ende wird Dana White auch jeden Hass und alles, was er hat, gegen Conor McGregor ablegen, wenn die Dollarzahlen wieder stimmen. Weil es ist halt einfach der goldene Esel. Und er wird halt immer noch eine Menge Kohle reinbringen. Und er schafft es halt auch in der Zeit, wo er nicht kämpft, die meiste Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das ist unglaublich, oder?
Ja, zumal dürfen wir nicht vergessen, was McGregor alles gemacht hat. Der hat dafür gesorgt, dass Kämpfer vom Pay-Per-View abgezogen werden müssen, weil er extra mit einem Privatflugzeug nach New York geflogen ist von Dublin mit seiner Gefolgschaft, ja, um dort diese Schubkarre da auf den Bus zu werfen.
Ja.
Ja, der hat irgendeinen alten Mann in der Bar geschlagen. Die UFC interessiert das alles nicht, weil Conor McGregor nun mal die Nummer 1 ist von den Verkaufszahlen her. Und genau deshalb wird es der UFC auch egal sein. Dana White wird es vielleicht nicht egal sein. Ja, okay. Aber es gibt immer noch jemand, der immer ein bisschen mehr zu sagen hat. Auch bei einem Dana White. Dana White hat nicht das allerletzte Wort in der UFC. Und wenn ein ESPN an die Tür klopft und sagt, wir würden gerne McGregor wiedersehen, und wir wissen ja, zu wem ESPN gehört, zu Disney, einem der größten Giganten unserer Zeit. Und wenn Disney anklopft und sagt, wir würden gerne McGregor kämpfen sehen, dann sagt Dana White, okay, ich suche einen Termin. Verstehst du? Also ich bin mir sicher, wir werden Conor McGregor wieder sehen, einfach weil es ist dasselbe wie bei Jon Jones. Jon Jones durfte sich auch alles erlauben und hat immer wieder einen Kampf bekommen. Und es ist bei McGregor dasselbe. Die haben einfach einen Freifahrtschein von der UFC, was eigentlich nicht sein sollte, aber es ist nun mal so.
Ja, es lässt sich nicht von der Hand weisen. Ich bin da voll bei dir. Es gibt halt doch manche, die sich Sachen rausnehmen können. Das könnten sich andere nicht erlauben. Und Conor McGregor gehört mit Sicherheit zu denen, die so eine gewisse Narrenfreiheit haben bei der UFC. Ich habe das Gefühl, er kann sich alles erlauben. Jemand anders, wenn der das mit Dana White gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich ruckzuck weg gewesen vom Fenster. Aber hier haben wir halt ja, den Megastar schlechthin. Und ja, da sind wahrscheinlich, wie du schon sagst, auch Dana White so ein bisschen die Hände gebunden. Und am Ende des Tages, denke ich mal, ist halt auch ein Dana White, der sagt sich, okay, ich muss den nicht lieben, ich muss nicht mit dem befreundet sein, soll er mich am Arsch lecken, Hauptsache die Kohle kommt ran, Hauptsache das Geschäft funktioniert. Weil eins, da sind wir uns, glaube ich, einer Meinung, Dana White ist ein unheimlich cleverer, guter Geschäftsmann. Und hat viel in der vergangenen Zeit für die UFC getan. Also der weiß schon, wie das Spiel funktioniert. Und ich glaube, der kann seine persönlichen Differenzen dann auch abstellen. Das hat er bei anderen Athleten auch schon gemacht.
Ja, er ist ein Businessman am Ende des Tages. Ja. Dem geht's nicht da. Weißt du, dem geht's nicht darum, ob er mit Conor McGregor gerade verliebt ist und ob die beiden sich mögen. Ja. Sondern genau. Ihm geht's darum, wie kommt das Geld rein und am besten ist es nun mal durch Conor. Chatverlauf hin oder her. Ne? Ja. Conor kann sich das, so blöd es klingt, aber ich meine, es ist halt nun mal so. Der Typ hat einen alten Mann in der Bar geschlagen, der Typ hat eine Schubkarre auf einen UFC-Bus geworfen, wo Kämpfer in Therapie gehen mussten, weil es sie wirklich fertig gemacht hat, und B, die Kämpfer ein, zwei Tage vor dem Event mussten abgezogen werden, weil die verletzt waren. Und trotzdem hat sogar die UFC diesen Move noch für Promo genutzt. Bei McGregor vs. Khabib haben sie diese Busattacke noch als Werbung benutzt. Das kannst du dir nicht ausmalen. Und am besten benutzen sie irgendwann Conor vs. Gaethje, benutzen sie als Promo, dass McGregor die Chatverläufe veröffentlicht hat, wo drin stand, dass er gegen Gaethje kämpfen will. Also, ne?
Ja.
Ja.
Wobei man da auch zur Entschuldigung für Dana White sagen muss, dieser eine Chatverlauf ist natürlich nicht allein ausschlaggebend. Es kann sein, dass die eine Woche später schon wieder telefoniert haben und da hat Conor McGregor schon wieder ganz anders gelabert. Wir wissen einfach zu wenig. Da ist ja mehr passiert als 2-3 Mal hin und her schreiben. Die haben mit sich jetzt ein Telefonat gemacht und das ist jetzt auch nur so ein kleiner punktueller Auszug aus den ganzen Geschehnissen, die da passiert sind.
Ja klar, es steht ja auch im Chat. Im Chat steht ja auch drin, meine Leute rufen dich an. Das steht ja sogar drin. Ist klar, dass Conor McGregor und Dana White keinen Kampf über Instagram vereinbart.
Genau, du weißt, wie schnell das gesagt ist. Hey, ich kämpfe Gaethje. Ich kämpfe jeden. So ein Geschwätz ist halt auch mal schnell gemacht, gerade von einem Conor McGregor. Und eine halbe Stunde später telefonierst du mit dem und dann wird erstmal ausdiskutiert, wann, wo und überhaupt. Und dann wird schon wieder ein bisschen zurückgerudert. Also es ist ganz, ganz schwierig. Und ich denke, die Wahrheit weiß wirklich nur ein Dana White und ein Conor. Und wir als Fans, ja, mein Gott, wir müssen es halt so hinnehmen, wie wir es halt jetzt verkauft bekommen. Aber letztendlich ist mir das auch alles scheißegal. Hauptsache, sie kämpfen. Ich will kämpfen. Ja,
Hauptsache, es bringt Klicks, Matthias.
Genau. Hauptsache, es bringt Klicks für deinen YouTube-Kanal. Und Hauptsache, ich bin so gefesselt wie am letzten Wochenende, wo Adesanya gegen Costa gekämpft hat. Da war ich halt, sowas liebe ich. Ich bin nervös, ich zittere am ganzen Körper, ich würde am liebsten in den Fernseher springen. Und ich freue mich schon auf nächstes Wochenende. Da kämpft ja dann
Holly Holm. Wenn Holly Holm sich ihren nächsten Titelkampf verdient. Ja,
ich weiß nicht, ob ich dann genauso aufgeregt bin. Wahrscheinlich nicht.
Die Fight Night ist einfach nicht interessant. Brauchen wir halt wirklich auch nicht allzu viel drüber reden. Ne? Holly Holm kämpft und wenn sie gewinnt, kriegt sie den Titelkampf und alles ist schön und gut.
Ja.
Ja. Ich würde sagen, eine Dreiviertelstunde sind wir schon dabei. Ich würde sagen, wir beenden die Episode an der Stelle. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und Matthias, das Schlusswort gehört wie immer natürlich dir.
Ja, ich denke, das war ein aufregendes vergangenes Kampfsportwochenende. So, bei solchen Sachen hätte ich natürlich jetzt Spaß dran gehabt, mit vielen Fans darüber zu diskutieren, was sie so denken etc. Aber bei dem Podcast hat man natürlich nicht die Möglichkeit, sondern ihr, liebe Zuhörer, könnt uns halt nur zuhören. Aber wenn ihr irgendwas habt, was ihr loswerden wollt, könnt ihr natürlich gerne dem Carsten oder mir auf Instagram schreiben. Auch wenn ihr Fragen habt oder Anregungen habt, über welches Thema wir nochmal intensiver sprechen sollen, macht das ruhig. Wir freuen uns natürlich über jede Kritik, aber noch mehr natürlich über ein positives Feedback. Also vielen Dank für das treue Zuhören. Und wenn ihr noch mehr Interesse an uns habt, der Carsten hat ja einen YouTube-Kanal, das dürfte mittlerweile jeder von euch wissen. Schaut da immer regelmäßig mal rein. Abonniert den Kanal, da freuen wir uns drüber. Und ja, gerne könnt ihr uns auch auf Instagram folgen. Vielen Dank an der Stelle. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und uns beiden zuhört. Vielen Dank.